Ja, hallo zusammen, liebe Geschwister. Ich begrüße euch auch nochmal alle ganz herzlich und ich möchte auch noch einmal zum Anfang mit uns beten, bevor wir dann das Wort des Herrn hören. Ja, Herr, ich danke dir, dass du mir letztlich die Kraft geschenkt hast, dass ich hier überhaupt stehen kann, Herr, dass ich das vorbereiten konnte, dass du das geschenkt hast, Herr, dass letztlich doch meine Gedanken klar geworden sind und dass du jetzt auch hier bist, das weiß ich, Herr. Und so sprichst du nun, Herr, und was von mir ist, das nimm weg und öffne Ohren und Herzen, Herr, und sei du hier mit uns und verkündige dein Wort. Amen. Ja, den heutigen Predigttext lesen wir aus dem Psalm 1. Und da die Verse 1 bis 3, Psalm 1, die Verse 1 bis 3, wenn ihr mit mir aufschlagt, und ich lese da aus der Elberfelder Übersetzung. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rate der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitze der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetze Jehovas und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blatt nicht verwelkt und alles, was er tut, gelingt. Ich habe deshalb die Elberfelder Übersetzung genommen. In der Luther Übersetzung steht hier wohl dem, der dem Rat der Gottlosen nicht folgt. Und dieses Wort Glückseligkeit oder glückselig zu sein aus der Elberfelder Übersetzung trifft es eher. Das Wort, das da benutzt wird, ist das gleiche, das auch der Herr in der Bergpredigt benutzt, zumindest in den griechischen Übersetzungen. Und das war passender, das Wort Glückseligkeit. Aristoteles, ein griechischer Universalgelehrter, hat über die Glückseligkeit gesagt, dass es das einzige Gut ist und das höchste Gut, nach dem wir streben, nur um das Gut selbst zu bekommen. Alles, wonach wir auf dieser Erde streben, danach streben wir, um irgendwas anderes zu erlangen. Aber die Glückseligkeit, nach der streben wir um ihrer selbst. Leider ist es bei den Philosophen damals so, man muss zu ihrer Verteidigung sagen, sie kannten das Wort nicht, aber sie schließen dann immer daraus, dass wir das mit menschlichen Mitteln erreichen können und versuchen das dann eben aus eigener Anstrengung. Sie geben dann aber zu, dass man, wenn überhaupt, nur ganz dicht dran, aber nie ans Ziel kommen kann. Und so ist es auch. Aber die Glückseligkeit wird als das höchste Gut beschrieben, schon in der Antike und auch hier von dem Psalmisten wird uns versprochen, dass wir, wenn wir das Folgende, was jetzt in den kommenden Versen steht, befolgen, Glückseligkeit erlangen können. Und wir versuchen das auf verschiedene Weise, alle Menschen. Und es gibt gute und schlechte Wege, auf die wir versuchen, unser Leben leichter zu machen und dahin zu gelangen. Ich glaube, wir wissen alle, dass das mit Geld nicht möglich ist und dass wir nicht umsonst den Spruch haben, dass Geld nicht glücklich macht, dass es vielleicht einige Dinge erleichtert, aber dass uns das letztlich nicht zu dieser Glückseligkeit führt. Dann gibt es so Möglichkeiten, die uns das Leben schön machen, wie die Ehe, was auch von Gott gewollt ist, dass Mann und Frau zusammenleben und sich ergänzen und sich stärken und zusammen das alles durchstehen, was die Welt so bringt, dass man einfach zu zweit stärker ist als alleine. Und auch die Familie hat der Herr als diese kleine Zelle geschaffen, in der wir zueinander stehen, in der wir alle gemeinsam füreinander da sind, auch in guten und in schlechten Zeiten und uns freuen können und trauern können gemeinsam. Und auch das ist sicherlich ein wenig Glück auf dieser Welt. Und auch Freundschaften, echte Freundschaften, wo der eine den anderen tatsächlich liebt und für ihn da sein will, ja, bringen auch ein solches Glück auf dieser Welt. Aber es ist nicht das, wo wir sagen, dass wir, wenn wir das eines davon haben, dass wir dann tatsächlich endgültig glückselig sind, dass wir alles haben, was wir brauchen würden. Und hier in der Elberfelder Übersetzung lesen wir eben, dass der Herr durch den Psalmisten uns verspricht, glückselig der Mann, natürlich auch die Frau, die den folgenden Rat befolgt. Und dann lesen wir hier von 5 Voraussetzungen, die gegeben sein müssen. Ich nenne das jetzt mal 3 negative Tatbestandsmerkmale oder Voraussetzungen, nämlich 3 Dinge, die man nicht tun sollte, und 2 positive Voraussetzungen, 2 Dinge, die man beachten sollte und tun sollte. Und die erste negative Voraussetzung, die wir hier hören, ist: Wandelt nicht im Rat der Gottlosen. Der Mensch trifft bei jeder Entscheidung oder holt sich bei jeder Entscheidung, die er trifft, einen Rat. Es gibt sicherlich Handlungen, die wir tun, ohne nachzudenken, ohne eine Entscheidung zu treffen. Aber wenn wir wirklich nachdenken, dann holen wir uns von irgendwo immer einen Rat. Die erste Adresse ist oft unser eigenes Ich. Wir zapfen unser Wissen an, versuchen aus dem, was wir da haben und an Erfahrung und durch logische Schlüsse, ja, das Beste abzuwägen und das Beste rauszuholen für die Entscheidung. Oder wir fragen im Umfeld, bei Freunden, bei Bekannten, bei Leuten, die wir schätzen, die sehr viel wissen. Wir können uns auch in Büchern schlau lesen, uns Ratschläge holen. Im Internet heute gibt es sehr viel. Und auch im Fernsehen können wir vielleicht Gesprächsrunden beobachten, zum Beispiel Experten, die sich austauschen. Das haben wir zurzeit sehr, sehr viel. Unser ganzes Leben wird letztlich geregelt durch den Ratschluss oder durch den Rat, den wir oder den auch andere Menschen treffen. Auch in der Politik setzt man sich zusammen, da wird ein Vorschlag gemacht und dann wird darüber beratschlagt und dann ein Beschluss gefasst. Und wenn der dann tatsächlich feststeht, hat er weitreichende Folgen für ein ganzes Land oder Nachbarländer, für Handelspartner. Und so ist unser Leben durch Entscheidungen geprägt. Und Gott rät uns hier, dass wir den Rat der Gottlosen nicht folgen sollen. Er will uns damit sagen, wenn ein Rat ohne mich stattfindet, dann folgt ihm nicht. Im Umkehrschluss will er damit sagen, wann immer ihr etwas tut, kommt und fragt mich. Egal welche Entscheidung du im Leben treffen möchtest, komm und frag mich. Und das können auch ganz unbedeutende Entscheidungen sein. Vielleicht überlegst du morgen, was du kochen willst. Aber wenn du dich für ein bestimmtes Gericht entscheidest, musst du vielleicht nochmal los und was einkaufen. Und beim Einkaufen wirst du den einen oder den anderen Weg wählen und ganz andere Menschen treffen, viel mehr Zeit auf dem Weg verbringen, später zu Hause sein. Und das kann dein ganzes Leben beeinflussen. Und auch alles, was du auf dem Weg erlebst, kann sich dementsprechend verändern. Vielleicht will dir der Herr bestimmte Menschen in den Weg stellen. Und wenn du ihn nicht gefragt hast, dann kann er nicht handeln, weil er nicht gegen deinen Willen in dein Leben eingreifen wird. Deshalb ist es wichtig, dass du den Herrn vor jeder Entscheidung, so einfach sie für dich sein mag, dass du den Herrn befragst. Wir sollen auch nicht wandeln im Rat der Gottlosen, steht hier. Also uns nicht lange aufhalten dort, wo sich diese Menschen beratschlagen. Wenn du mit Gott lebst und weißt, was diese Welt zu bieten hat, dann müsstest du auch sofort erkennen, warum. Wir haben unter den Menschen, die da beratschlagen, nichts verloren. Der Herr selbst nennt Leute, die nichts wissen über die Welt, letztlich blinde Blindenführer. Weil die haben auch nicht viel mehr Informationen als du. Wenn es jetzt nicht irgendein besonderes Geheimwissen über eine bestimmte Situation ist, wissen sie letztlich das Gleiche, was du auch wissen könntest. Weil in der heutigen Zeit haben wir Zugang zu so ziemlich allen Büchern und Quellen, die es gibt. Also wenn einer mehr weiß, dann hat er einen zeitlichen Vorsprung. Du könntest dir das Wissen auch holen. Und doch verlassen wir uns eben auf den Rat solcher Menschen, die vielleicht mehr Wissen zu scheinen haben, aber eben ohne Gott daraus dann Schlüsse ziehen, abwägen, Wahrscheinlichkeiten abschätzen und versuchen, die Zukunft vorherzuschätzen. Voraussagen können sie die Zukunft nicht. Sie können sie nur vorher schätzen. Und das sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Und wir verlassen uns leider oft auf den Rat dieser Menschen. Und Gott will das nicht. Gott will, dass wir ihn fragen. Gott will, dass du ihn fragst vor jeder Entscheidung und dass du dich auf seine Entscheidung verlässt und auf die Entscheidung von Leuten, die Gott mit einbeziehen. Er verspricht dir nicht, dir deine ganze Zukunft zu offenbaren, aber er verspricht dir hier, dass sie glückselig sein wird. Die zweite Voraussetzung, negative Voraussetzung ist, wir sollen nicht treten auf den Weg der Sünder. Also auf den Weg von Ungerechten, von Lügnern, von Menschen, die durch Diebstahl sich Vorteile verschaffen. Und wir neigen dazu, dass wir Menschen beobachten und die Situation anderer Menschen mit der unseren vergleichen. Und wenn einer im Vorteil ist, dann kann es mal sein, dass wir ihn beneiden. Aber wenn diese Menschen diesen Vorteil eben durch ungerechte Taten erlangt haben, dann sehen wir es nicht immer, aber wir müssen uns klar machen, dass wir sie nicht beneiden dürfen, weil der Herr sagt, dass sie früher oder später fallen werden. Und deshalb rät er uns hier, halte dich fern vom Weg der Sünder. Diese Menschen tun ihren eigenen Willen, sie fragen nicht Gott und sie handeln auch nicht so, wie Gott es will. Und wenn sie ihren eigenen Willen tun und ihren eigenen Weg gehen, dann kann es kein ewiger Weg sein. Es wird immer ein Weg sein, der Weg ist, den alle Menschen einschlagen. Statistisch gesehen ist da das einzig sichere, dass von 100 Menschen 100 sterben. Also wir wissen, dass das so ausgehen wird. Und wenn wir den Weg von Menschen folgen und auch wenn das auch noch ein guter, ein schlechter dazu ist, dann wird es mit uns genau das gleiche Ende nehmen. Deshalb warnt uns hier Gott, halte dich fern vom Weg der Sünder. Und das Dritte, was er hier sagt, ist, wir sollen nicht sitzen auf dem Sitz der Spötter. Und das ist heute besonders schwierig, weil alle spotten heutzutage über Jesus. Jesus wird eigentlich überall in den Dreck gezogen. Im Fernsehen, in Musikvideos, wenn ihr das mal beobachtet, auch von Menschen im Umfeld, andere Religionen verneinen ihn. Eigentlich müsste uns das bestärken, dass alles sich gegen Jesus richtet. Wenn er so unwichtig ist, warum muss dann eine Rockband, eine Heavy-Metal-Band oder was auch immer ein umgedrehtes Kreuz benutzen? Warum verwendet der Satanismus das als sein Symbol? Wieso hat er nicht irgendeine andere Religion angegriffen? Das muss uns doch bestärken, dass da was dran sein muss. Auch für jemanden, der nicht glaubt. Alle spotten über Jesus. Alle spotten über das heilige Wort des Allmächtigen. Die Bibel nimmt doch keiner mehr ernst heute. Die Schöpfung in 6 Tagen, das glaubt keiner mehr. Den Menschen aus Staub erschaffen und dann Leben eingehaucht. Und das von einem Gott, ein unsichtbares Wesen. Und wer hat diesen Gott erschaffen, fragen sie dann. Und da hat die Welt bessere Theorien. Da erzählen sie uns von einem Urknall, der im Nichts, ja, eine Materie, die im Nichts sich entwickelt hat. Wie weiß man nicht, jetzt heißt es, die wird schon immer da gewesen sein, es gab dann doch nie das Nichts. Jedenfalls irgendein Klumpen, Masse, Materie. Und dieser ist dann plötzlich explodiert, breitet sich aus. Und das Ergebnis ist das, was wir hier um uns herum sehen. Sterne in Ordnung, Sonnensystem, Planeten, eine Erde mit Leben da drauf. Und das soll alles durch Zufall entstanden sein. Und das mit einem einzigen Versuch. Ein Knall und alles, was wir hier um uns herum sehen, soll da gestanden haben. Nicht jedes Tier, es hat sich dann erst entwickelt, aber die Sonnensysteme, so wie wir sie kennen, die haben sich dann so entwickelt und breiten sich jetzt nur noch aus. Das ist die Theorie. Und ich frage mich dann, und das ist wirklich herrschende Lehre heute, das wird auch in den Schulen gelehrt, ich frage mich dann, wie diese Menschen sich das rausnehmen, über uns zu lachen. Es liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an uns, dass wir unsere Position nicht so mit Mut bekennen, dass wir uns verstecken. Aber eigentlich ist diese Theorie lächerlicher als alles, was man glauben kann. Sogar diese alten Griechen, die wirklich von Gott noch entfernt waren, aber wenigstens nicht wussten, aber sie haben an Götter geglaubt, wenn es auch viele waren, aber sie haben an Götter geglaubt. Aber das ist heute etwas, das keiner mehr hören will. Es ist einfach die Zeit der Spötter. und leider auch unter Christen. Viele Christen sagen, man darf die Bibel nicht wörtlich nehmen, man soll es auch nicht, das ist gar nicht so gemeint mit der Schöpfung in 6 Tagen. Die Zeiträume können ganz andere gewesen sein. Die Sintflut muss nicht heißen, dass die ganze Erde überschwemmt war. Es gibt schon Beweise für eine Flut, aber wie hoch das Wasser da ging, das wird dann angezweifelt. Und wie soll denn Noah alle Tiere in die Arche bekommen haben? Alle Tiere, die wir heute sehen. Ja, das weiß ich nicht, aber wie sollen all diese Tiere, die wir heute sehen, aus dem Urknall entstanden sein? Aber das glauben sie. Ja, Jesu Auferstehung, vielleicht nur sinnbildlich gemeint. Ich kenne welche, die sagen wirklich, Jesus hatte tolle Ideen. Ihr Christen, ihr versteht einfach nicht, was er sagen wollte. Wir sollen gut zu den Mitmenschen sein, wir sollen gute Taten tun, medizinisch helfen, wo wir können, mit Heilkräften, was auch immer. Einfach, ja, Gutes für die Umwelt und alle in unserer Umgebung tun und niemanden schaden. Und die Auferstehung bedeutet so viel wie, dass die Idee Jesu in uns wieder auflebt und mitlebt. Und so würde die Welt eine bessere werden. Und das hört man auch von Christen, wie gesagt. Warum hat dieser Christus von Hölle gesprochen? Wenn das alles so sinnbildlich ist, hätte er doch sagen können, euch wird es hier unten schlecht gehen, wenn ihr nicht auf mich hört. Aber er hat eindeutig von einer Hölle gesprochen, in die wir alle geworfen werden. Ein Gericht, dem niemand entgehen kann. Auch die Toten nicht. Warum sagte er, dass er wiederkommen wird? Seit 2000 Jahren, sagen dann viele Christen, hören wir das schon. Es ist noch gar keine Endzeit. Das habt ihr immer schon erzählt. Jetzt sind die letzten Stunden. Und nichts ist passiert seit 2000 Jahren. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, wir schlagen das mal gemeinsam auf. Die Verse 3 bis 4, 2. Petrusbrief, Kapitel 3, die Verse 3 bis 4. Da warnt uns die Bibel vor diesen Menschen. Und wisst vor allem, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Leidenschaften leben und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist. Das ist genau das, was heute gesagt wird. Es sind nicht die letzten Tage und das wurde schon immer erzählt. Und wenn das damals, vor 2000 Jahren, schon Spötter waren und das als Sünde gilt, was die gesagt haben, wie viel mehr ist das dann heute Spott, wo die Zeichen der Zeit immer mehr darauf hinzeigen, wo die Abstände zwischen diesen Katastrophen und diesen Geschehnissen und den Kriegen immer kürzer werden. Ja, es stimmt, es ist nichts Neues unter der Sonne und es gab immer Kriege, immer Katastrophen, es gab viele Krankheiten, wohl auch Seuchen schon immer, aber nicht in dieser Intensität, wie wir das heute sehen. Und solche Kriege, wie wir sie erlebt haben, die letzten 2 Weltkriege, die hat es so auch nicht gegeben. Das leugnet auch die Welt nicht. Mit so vielen Toten, das hat es vorher nicht gegeben. Die Abstände werden kürzer, von Katastrophen, von Krankheiten, von Kriegen. Und es wird intensiver. Und ich glaube, wir können uns nicht ausmalen, was passieren würde, wenn heute mit den Waffen, die die Menschheit entwickelt hat, ein Weltkrieg ausbrechen würde und solche Waffen wirklich jemand anwenden würde. Und der Herr rät uns deshalb, wir sollen uns fernhalten von diesen Spöttern. Und dann gibt es 2 positive Voraussetzungen, die wir beachten sollen. Und die erste ist, wir sollen Lust haben auf das Gesetz des Herrn oder am Gesetz des Herrn. Hier geht es um die Gesinnung. Wir sollen unsere Gesinnung auf Gottes Gesetz ausrichten. Also Interesse zeigen für Gottes Wort, für sein Wort, für das, was er uns mitzuteilen hat. Und die zweite ist, wir sollen nachsinnen, Tag und Nacht. Und zwar auch über das Gesetz des Herrn. Nachsinnen, Tag und Nacht. Und wenn wir das machen würden, dann kommen wir sicher nicht zu dem Ergebnis, zu dem viele kommen, wenn sie uns erzählen, dass sie sich schon mit der Bibel befasst haben und dann zum Beispiel sowas sagen wie, Gott hat die Gebote geschaffen, angeblich Gott, sie glauben ja nicht dran, aber Gott hat die Gebote geschaffen, die kann man nicht meistern, die sind nur dazu da, dass wir dann in die Hölle geworfen werden. Wenn man wirklich über das Gesetz nachdenkt, könnte man nicht zu so einem Schluss kommen. Das kann nur ein kurzes Befassen mit dem Wort Gottes gewesen sein. Wenn wir die Gebote uns ansehen, viele davon haben wir in der Rechtsprechung übernommen, dass wir nicht stehlen sollen, dass wir dass wir unseren Mitmenschen nichts wegnehmen sollen, indirekt. Wir sollen nicht habsüchtig sein, aber indirekt, dass wir unseren Mitmenschen nichts wegnehmen sollen durch Betrug. Wir sollen nicht gewalttätig sein. Das sind alles Gesetze, die hat der Herr gemacht, weil er den Menschen gemacht hat und er weiß, dass mit diesen Gesetzen ein Zusammenleben möglich ist. Und wenn wir sie alle befolgen würden, würden wir vielleicht nicht ins Himmelreich kommen, weil da mehr zugehört, als nur die Gesetze zu halten. Aber wir würden hier unten ein besseres Leben haben. Und wir haben uns entfernt von Gottes Gesetzen. Wir haben uns sehr weit entfernt von Gottes Gesetzen. Und das, was schon in der menschlichen Gesetzgebung vorhanden war, das wird jetzt immer mehr entfernt. Und daraus folgen dann leider sehr viele Schwierigkeiten, die wir in der heutigen Gesellschaft beobachten können. Und statt dass die Menschen das erkennen und zu Gott rufen und zu Gottes Gesetz zurückkehren, versuchen sie immer weiter, die Gesetze so zu ändern und hier und da zu bessern. Aber ich glaube, inzwischen haben sie den Überblick verloren. Man versucht nur noch, an einzelnen Stellen Verbesserungen vorzunehmen, aber das große Ganze gerät außer Kontrolle. Aber wer ernsthaft nachdenkt und das einsieht und erkennt, dass die Gesetze Gottes gut sind, der wird dann auch beobachten, dass er sie nicht halten kann. Der wird es versuchen und feststellen, ich schaffe es nicht. Und da er vorher schon festgestellt hat, die Gesetze sind gut, kann es nicht an den Gesetzen liegen. Also wird er sagen, ich bin zu schwach. Und so ist es, der Mensch ist zu schwach, um Gottes Gebote zu halten. Und zwar jeder Mensch. Es sind nicht die da oben, es sind nicht die Politiker oder irgendwelche Machteliten, die unser Leben bestimmen, die uns beeinflussen. Sicherlich können sie das in gewisser Form. Aber selbst wenn wir die uns alle wegdenken würden, es sind nicht die da oben. Jeder einzelne Mensch trägt Mitschuld an dieser Welt, so wie sie ist. Auch die Christen, weil wir auch weiterhin sündigen, auch als Christen, können wir uns dem nicht entziehen. Es ist auch nicht die Zeit, du könntest in einer anderen Zeit gelebt haben. Adam und Eva haben gesündigt. Wie weit zurück wollen wir in der Zeit gehen? Und es sind auch nicht die Umstände. Wenn du jetzt ein Haus hättest mit deiner Familie, ganz allein, ohne Obrigkeit, ohne staatliche Gewalt, ohne Polizei, ohne jemanden, irgendwo auf dem Lande, und um dich herum würden andere Familien leben. Und jeder hätte das Gleiche. Dann wird doch früher oder später irgendein Mensch auf die Idee kommen, vielleicht weil er sich vermehrt hat und sie mehr geworden sind mit der Familie, aber er wird früher oder später auf die Idee kommen, dir das zu nehmen, was du hast, damit er mehr hat. Vielleicht bist du es nicht, das gibst du jetzt nicht zu, aber einer von 1 Milliarde Menschen würde sicherlich seinem Nachbarn das wegnehmen, was er hat. Und so fängt das an. Und das Ergebnis ist das, was wir heute sehen. Und wir schieben die Schuld leider von uns weg. Wir schieben sie nach oben zu den Politikern, zu den Umständen, zu dem System. Und wie gesagt, das spielt eine Rolle sicherlich in gewisser Weise, wie wir uns dann verhalten. Aber vor Gott zieht das nicht. Gott weiß, dass jeder Mensch ein Sünder ist und dass dieses Gesetz von keinem Menschen so eingehalten werden kann. Der Mensch ist böse, ist Gottes Aussage. Wir lesen mal gemeinsam Römer 7, die Verse 18 bis 25. Paulus sagt dazu etwas. Römer 7, die Verse 18 bis 25. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Den Willen habe ich wohl, aber das Gute zu vollbringen schaffe ich nicht. Denn das Gute, das ich will, tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, dann tue nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich das Gute tun will, das Böse näher liegt. Denn ich habe Freude am Gesetz Gottes nach dem inwendigen Menschen. Ich erkenne aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz in meinem Gemüt widerstrebt und mich gefangen nimmt, im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich von diesem Leib des Todes erlösen? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich selbst nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Leib, dem Gesetz der Sünde. Also selbst Paulus hat das festgestellt. Wir können uns nicht dagegen wehren. Es steckt in uns drin, die Sünde. In jedem einzelnen Menschen. Egal wie gut er dir vorkommen mag, egal wie freundlich, wie nett, die Sünde steckt in jedem Menschen, auch in dir und auch in mir. Und wenn du jetzt nachgesinnt hast, wie der Herr das hier verlangt, über dieses Wort und über dieses Gesetz, und dann so weit gekommen bist und feststellst, ich schaffe es nicht, dann wendest du dich vielleicht an Gott und sagst, ich sehe ja ein, dass dein Gesetz gut ist und dass wir dadurch auch ein besseres Zusammenleben hätten. Und ich möchte dir gehorchen. Und ich habe es versucht, aber ich schaffe es nicht. Und dann ist der Augenblick, in dem Gott dir endlich antworten kann und dir sagen kann, du schaffst es nicht, weil du es ohne mich versuchst. Du versuchst es die ganze Zeit ohne mich und endlich kommst du zu mir. Du bist geschaffen, damit du in meiner Abhängigkeit lebst. Und der Herr möchte nicht, dass jemand verloren geht. Wir Menschen sind manchmal sehr hart, besonders Christen, die zum Glauben gekommen sind. Und wir gehen sehr hart mit unseren Mitmenschen um. Aber der Herr sagt, dass er eben kein Gefallen daran hat, dass ein Gottloser verloren geht. Das hat mich eben so berührt, wie ihr das erzählt habt, wie ihr unterwegs wart mit den zwei Mädels. Ja, das sind zwei Menschen, die vielleicht nie von Gott gehört haben. Wenn man sie nicht kennt, urteilt man vielleicht über sie. Wenn man vorbeiläuft und sie sieht, wie sie draußen rumhängen. Und wir sehen, was da für ein Leid in diesem Menschen ist. Der musste vielleicht nur das Wort Gottes hören und jetzt kann Gott in ihm arbeiten, dass er sich Gedanken macht über das Leben und sich fragt, da ist ja vielleicht doch jemand, der mich lieb hat. Und Gott hat eben keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Und jedem gibt er so eine Chance. Und wenn du einen siehst, über den du nicht so gut denkst, dann warte doch, vielleicht kommt seine Chance noch. Jedenfalls wird dir Gott sagen, ich habe einen Ausweg geschaffen für dich. Ich habe einen Ausweg geschaffen. Weil du es nicht schaffst, das einzuhalten und du mit deiner Sünde leider keinen Bestand vor mir hast, weil ich gerecht bin, habe ich einen Ausweg geschaffen. Denn Gott ist gerecht und gerecht heißt, wenn er dieses Gesetz aufstellt, dann wird jeder nach diesem Gesetz gerichtet werden. Es gibt zwar Religionen, die sagen, dass Gott dann das einfach wegwischt aus Gnade. Das ist bei uns aber nicht so. Gott ist ein Gott der Gnade, aber die Schuld, die bleibt bestehen. Die muss durch jemanden hinweggenommen werden. Die Schuld muss getilgt werden. Sonst wäre das Gesetz sinnlos. Es wäre wirklich sinnlos. Es gibt sicherlich Menschen, die nicht mehr auf dieser Erde sind und die möchten wir vielleicht nicht im Himmel treffen, ohne dass sie Reue getan haben. Ja, wie gesagt, wenn wir an die letzten beiden Weltkriege zurückdenken, da gab es Menschen, wenn die keine Reue gezeigt haben. Das hat nichts mehr mit Liebe zu tun, wenn man die dann im Himmel trifft und die ohne Reue dort herumlaufen im Himmel und das Gleiche sagen, was sie hier unten tun würden oder sagen würden. Weil ein Mensch, der keine Veränderung erfährt, der wäre ja im Himmel genauso. Was soll sich denn dann ändern? Und deshalb will Gott eine Gesinnungsveränderung, aber dadurch muss die Schuld, die Sünde, die in unseren Knochen steckt, in den Gliedern, wie Paulus es sagt, die muss weg. Und deshalb ist Gott in die Welt gekommen und hat ohne Sünde den Tod erlitten. Und hat es so, was wir an Sünde angehäuft haben, auf sich genommen, damit wir uns auf ihn berufen können. Und wenn du zu Gott sprichst und sagst, Herr, ich kann nicht bestehen, aber Jesus hat mir versprochen, dass er für mich gestorben ist, auch für jede meiner Sünden, und dass wenn ich an ihn glaube, dass er gestorben ist und auferstanden, dann bin ich gerettet und habe auch vor dir Bestand. Und wenn du das tust und dich auf Jesus Christus berufst, dann wird der Vater im Himmel dich annehmen. Und dann kommt es zu der Verheißung, die wir hier lesen, im dritten Vers, nämlich, er wird dich pflanzen an die Wasserbäche. Da steht nicht gewachsen an den Wasserbächen, sondern gepflanzt an den Wasserbächen ist dieser Baum. Der Herr selbst wird dich pflanzen. Und diese Wasserbäche von denen hier, der Herr schreibt, ich denke, es ist ein Bild auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird ganz oft mit dem Wasser in Verbindung gebracht. Das können wir lesen, zum Beispiel in Johannes 7, in den Versen 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Hier lese ich jetzt aus der Luther-Übersetzung. Aber am letzten Tage, dem großen Tag des Festes, trat Jesus auf und rief, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das sagte er aber vom Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Wir sehen hier, dass er hier auch das Bild vom Wasser benutzt, um den Heiligen Geist zu beschreiben. Und der Heilige Geist kann dich frei machen von dieser Abhängigkeit, vom Rat der Gottlosen, auf den wir uns verlassen müssen. Der kann dich fernhalten vom Weg der Sünder und kann dich fernhalten vom Sitz der Spötter. Und dann kannst du dich wirklich freuen über das Gesetz. Weil wenn du über das Gesetz lange nachsinnst und feststellst, dass du nicht bestehen kannst, dann gibt es eigentlich gar nichts mehr zu freuen. Denn du weißt, du bist gerichtet und du wirst nach dem Tod von Gott verurteilt werden. Aber wenn der Heilige Geist dich frei gemacht hat, dann kannst du dich freuen, denn dann bist du frei vom Gesetz. Das heißt nicht, dass du sündigen kannst, wie es dir passt. Das natürlich nicht. Du sollst es ernsthaft versuchen und zu Gott beten. Und der Heilige Geist wird dich leiten und führen und dich eben fernhalten von diesen Dingen. Und das Wichtigste ist, dass du frei bist von diesem Gesetz, von dem Urteil des Gesetzes, das über jeden Menschen jetzt schon steht. Und der Herr pflanzt einen Baum. Auch Lilien sind schön und auch die Rosen sind schön und Orchideen vielleicht. Aber der Herr pflanzt einen Baum. Kräftig, langlebig und widerstandsfähig. Und das weiß auch der Widersacher. Der Widersacher weiß, wenn er so einen Baum sieht, den hat der Herr gepflanzt. Und wenn er sieht, dass er Frucht trägt, dann wird er sich ganz sicher nicht freuen. Denn hier steht, dass dieser Baum Frucht bringen wird zu seiner Zeit. Und wenn du Frucht bringst und der Widersacher das sieht, dann weiß er auch, dass auch andere diese Früchte sehen werden. Und das will er nicht. Dann werden sich andere auch fragen, wo diese Glückseligkeit herkommt. Und dass sie das vielleicht auch haben möchten, dass sie das in ihrem Leben vermissen und dass sie sich danach schon immer gesehnt haben. Und deshalb wird er alles versuchen, um an einen solchen Baum zu rütteln und zu schütteln. Und wenn er könnte, würde er dich rausreißen aus dieser Erde am Wasser. Aber wenn er das schon nicht schafft, wird er wenigstens so schütteln, dass er die Früchte runterfallen lässt, dass man die nicht mehr sieht, damit einfach keiner mehr was von diesem Baum und seiner Schönheit hat. Und vielleicht lässt Gott das auch manchmal zu, dass an uns gerüttelt wird. Dadurch fallen auch schwache Zweige ab, Sachen, die wir nicht mehr benötigen, die Gott vielleicht auch nicht wollte. Und dann können neue Zweige wachsen und Neues kann sprießen und vielleicht stärkere Zweige, an denen noch größere Früchte hervorgehen. Ich sehe, dass hier auch in der Gemeinde gerüttelt worden ist und ich habe mir da sehr lange auch Gedanken gemacht. Deshalb sagte ich das auch vorhin, wir dürfen da nicht zu hart mit unseren Mitmenschen sein, auch nicht mit den Christen, die vielleicht auch nicht mehr hier regelmäßig kommen. Aber wir müssen feststellen, dass seit dieser Schließung doch einige nicht mehr kommen. Und wir haben gedacht, gut, wenn die Gemeinde wieder auf ist und die Sommerferien vorbei sind und sich alle gesammelt haben und wieder angekommen sind, dann werden wir alle wiedersehen. Aber wir haben es heute auch mehrfach gehört, das ist schon interessant, dass mehrere Geschwister das auch heute angesprochen haben, sowohl draußen als auch hier in der Moderation und im Lobpreis, dass einige einfach nicht mehr kommen. Und stellt euch vor, ihr seid es, an denen gerüttelt wird und die dann vielleicht nicht mehr herkommen. Und ihr sitzt zu Hause und ihr habt bestimmt eure Gründe. Es ist ja nicht so, dass jemand grundlos wegbleibt. Es muss ja nicht immer diese Lustlosigkeit am Wort sein, wie wir denken. Es kann ja sein, dass dich wirklich irgendwas mitnimmt, dass du einfach nicht mehr hochkommst, dass du da vielleicht auch eine helfende Hand brauchst, ein Gebet, wenigstens ein Gebet für die Geschwister, die nicht da sind. Und ich hoffe, wir tun das. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass wir das auch ernst nehmen müssen mit Gott. Und dass wir den Sonntag nicht als ein Ereignis sehen, das sowieso jede Woche stattfindet und wo wir uns aussuchen, ob wir hingehen. Und wo wir sagen können, das verschiebe ich mal, diese Woche komme ich nicht. Da ist eine wichtige Feier, da ist ein wichtiges Treffen. Im Ausnahmefall, das muss jeder für sich entscheiden, kann man das sicherlich gelten lassen. Aber ich glaube, wenn wir vor Gott stehen, werden wir jeden Sonntag, an dem wir gefehlt haben, bereuen. Wir werden es wirklich bereuen. Wir sehen es jetzt nicht und ich kenne das auch. Es gibt sicherlich ganz wichtige Ereignisse, wo wir vielleicht dann mal absagen müssen. Aber ich glaube, es ist auch bei uns inzwischen so, dass wir schon bei nicht so wichtigen Ereignissen am Sonntag einfach fernbleiben. Und damit meine ich, es kann sein, dass wir etwas auf den letzten Drücker erledigt haben. Dann müssen wir vielleicht am Samstag schon mal unsere Dinge erledigen, damit wir am Sonntag hier sitzen können. Und nicht am Sonntag alles erledigen, weil wir dann für Montag auf irgendwas uns vorbereiten müssen. Das stimmt und dass das dann auch wichtig ist, das ist nachvollziehbar. Aber wir müssen den Sonntag auch in unsere Woche einplanen. Das will der Herr von uns. Und halten wir uns fern von Gott, dann kann er nicht in unser Leben eingreifen. Dann kommen wir nicht unter das Wort. Und deshalb sagt er ja, wir sollen an seinem Gesetz Lust haben und darüber nachsinnen Tag und Nacht. Und wenn du das tun würdest, dann wärest du hier. Ich würde sogar sagen, jeden Sonntag, außer wenn wirklich was ganz Schlimmes ist, eine Krankheit oder ich denke mal auch bei einer Hochzeit. Aber dann wären wir hier und zwar jeden Sonntag. Aber lasst uns daran denken, dass wir eben nicht richten. Ich habe in dieser Woche bei mir gemerkt, was ich so alles erlebt habe und das war auch körperlich nicht einfach. Und ich glaube, der Herr wollte mir zeigen, in der Vorbereitung, dass ich in diesem Punkt vielleicht nicht so hart mit den Leuten umgehe oder das nicht so hart anspreche, wie ich das wollte, weil das letztlich Hochmut ist. Weil ich könnte auch in diese Lage sein und denke, gut, ich wäre jeden Sonntag hier, ich nehme mir das vor, aber ich bin eben nicht in der Lage dieses Menschen. Und es hängt am Ende nicht nur von mir ab, sondern eigentlich viel mehr von Gott. Und ich darf dankbar sein, dass er mir die Kraft geschenkt hat. Wieso, weiß ich auch nicht. Verdient habe ich es genauso wenig wie jeder andere. Aber dass er mir die Kraft geschenkt hat, dass ich das doch heute hier sprechen kann, das Wort. Aber ich bin nicht besser als die, die dann jetzt nicht hier sind. Ich sage es auch nur zur Ermahnung. Ich habe es mir auch selbst gesagt. Ich habe ja auch schon einmal abgesagt, das wisst ihr. Und ich glaube, wenn ich das ernster genommen hätte, dann hätte ich das nicht getan. Und darum lasst uns an den Herrn halten, damit Gott uns halten kann. Und damit schließe ich. Amen.